Liebe Gemeinde, in den letzten Wochen hat die Telekom-Affäre in unserem Land viele Menschen bewegt. Sie wissen, da kam heraus, dass dieser große Konzern eigene Aufsichtsräte und Journalisten bespitzelt hat. Die FAZ schrieb dazu, in der Telekom wurde geschnüffelt und beschattet, spioniert und intrigiert. Ehemalige Topmanager haben sich ehemaliger Stasi-Spione bedient. Es ging um die Frage, welcher Aufsichtsrat hat wann mit welchem Journalisten telefoniert. Man fragt sich, wie kann ein solch großer Konzern so ein Risiko eingehen, zu solchen Mitteln zu greifen? Der Grund war diese Angst, dass in den eigenen Reihen Leute sitzen könnten, die nicht loyal sind, sondern die von innen heraus Dinge tun, die dem Erfolg des Konzerns oder dem Erfolg bestimmter Manager schaden könnten. Der Feind im eigenen Haus. Und der Respekt davor war so groß, dass man sogar zu kriminellen Mitteln griff, um seiner habhaft zu werden. Der Feind im eigenen Haus. Auch die Gemeinde Jesu Christi hat einen Feind im eigenen Haus. Aber nehmen wir diesen Feind überhaupt genügend ernst, muss man fragen. Oder nehmen wir ihn nur auf die leichte Schulter? Heute Morgen kommt in unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte dieser Feind im eigenen Haus besonders ins Bild. In den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, da konnte man ja nur staunen über diese ungeheure Dynamik, die es in der frühen christlichen Gemeinde gegeben hat. Und da taucht immer wieder dieser Vorwurf auf in der Literatur. Ach, der Lukas, der das schreibt in der Apostelgeschichte, der idealisiert das ja nur. Der beschönigt die Situation der ersten Christen. Der verklärt das. Der hat sich die Gemeinde schön geguckt und uns dann ein entsprechend frisiertes Bild davon geliefert. So lautet mancher Vorwurf. Allerdings, wer den heutigen Text erstmal gelesen hat, der wird das nicht mehr sagen können. Dieser Bericht ist besonders anstößig und ich sage es gleich vorweg, er ist bestürzend. Und doch ist es für uns wichtig, dieses Ereignis genau zu studieren. Warum? Weil hier ein Problem, eine Not behandelt wird, die die Gemeinde Jesu Christi bis heute verfolgt. Und das ist die Sünde in den eigenen Reihen. In einem amerikanischen Kommentar ist dieses Kapitel überschrieben worden mit dem Motto The Sins of the Saints, die Sünden der Heiligen. Man könnte genauso eben sagen, der Feind im eigenen Haus. Und wie können wir uns nun gegen diesen Feind wehren, gegen die Sünde wehren? Wie können wir verhindern, dass dieser Feind die Gemeinde unterwandert, dass er ihre Vollmacht untergräbt? Die Apostelgeschichte zeigt uns also schon zu diesem frühen Zeitpunkt, auch die Welt der Heiligen ist keine heile Welt. Zugegeben, es handelt sich bei dem, was wir gleich lesen werden, um eine sehr spezielle Situation der frühen Gemeinde. Und dennoch, das Grundproblem, das dahinter steckt, das bewegt uns heute genauso dringlich. Gehen wir also nahe heran an diesen Bericht, Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11, Sie haben das vor sich. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Herr Jesus Christus, und jetzt bitten wir dich, dass du durch dieses Wort auch uns anredest und uns zeigst, was du in unserem Leben damit bewegen willst. Amen. Unmittelbar vor diesem Ereignis berichtet die Apostelgeschichte über Barnabas. Auch Barnabas hat einen Acker verkauft, aber Barnabas stellte das Geld der Gemeinde unverkürzt zur Verfügung. Soweit Barnabas das gute Beispiel. Und Ananias und Sapphira sind jetzt gewissermaßen das Kontrastprogramm. Und so zeigt uns Lukas, ja, auch in der Urgemeinde gab es also beides. Es gab Leute wie Barnabas und es gab Leute wie Ananias und Sapphira. Auf den ersten Blick machen die Eheleute das Gleiche wie Barnabas. Sie verkaufen ein Grundstück, Vers 1, und legen es den Aposteln zu Füßen. Wir hatten letzten Sonntag schon gesehen, dieses zu Füßen legen, das hat ja auch Barnabas getan, das hat eine symbolische Bedeutung. Das hieß, ich gebe meinen Besitzanspruch an diesem Geld ab. Ich stelle es der Gemeinde ganz zur Verfügung und lasse die Hand nicht mehr dran, sondern gebe es unter die Autorität der Apostel, die diese Gemeinde leiten. Auch sie legen ihr Geld den Aposteln zu Füße. Allerdings klebt an ihrer Spende ein doppelter Betrug. Sie halten einen Teil des Geldes zurück und sie täuschen der Gemeinde ein umfangreiches Opfer vor, das sie so gar nicht erbringen. Wohlgemerkt, niemand hatte sie gezwungen, den Grundbesitz zu verkaufen. Das sagt Petrus hier im Vers 4. Du musstest das doch nicht machen. Und selbst nachdem du verkauft hattest, konntest du immer noch frei verfügen darüber, wie du das Geld nun verteilen willst, was du behalten willst. Und dennoch sagt Petrus, habt ihr den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld zurückbehalten, in Vers 3. Und das Wort für zurückbehalten hat einen ganz stark negativen Klang. Das klingt fast wie gestohlen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes taucht dieses Wort auch schon auf, in der Septuaginta, nämlich für Achan in Josua 7, Vers 1, der etwas stiehlt. Da hatten sie Jericho besiegt und Gott hatte gesagt, vom gebannten Gut darf nichts genommen werden. Und Achan nahm trotzdem etwas. Und da steht in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments genau dieses Wort. Er nahm es für sich, obwohl es ihm nicht zustand. Was Achan für das Buch Josua ist, das ist Ananias für die Apostelgeschichte. Und im Neuen Testament begegnet dieses Wort dann nur noch ein weiteres Mal in Titus 2, Vers 10. Auch da heißt es, auf die Seite schaffen, veruntreuen. Und genau das ist hier der Vorwurf gegen Ananias. Petrus sagt offensichtlich, ihr habt das zurückbehaltene Geld veruntreut und damit die Gemeinde betrogen. Es hatte demnach wahrscheinlich eine Absprache gegeben, beziehungsweise ein Versprechen von Ananias und Sapphira, dass sie gesagt hatten, wir verkaufen das und das Grundstück und alles, was wir dafür erwirtschaften, bekommt die Gemeinde. Und nun haben sie sich daran nicht gehalten und Petrus sagt, ihr habt das Geld veruntreut. Aber das war nur ein Teil der Sünde, die Petrus kurz erwähnt. Das Schwergewicht seines Vorwurfs liegt auf einem ganz anderen Punkt. Er sagt das zweimal. Er sagt in Vers 3, du hast den Heiligen Geist belogen. Und er sagt in Vers 4, du hast Gott belogen. Daran sehen wir übrigens auch, dass Petrus lehrt, der Heilige Geist ist Gott. Das wird beides völlig parallel zueinander verwendet. Auch ein weiterer Hinweis auf die Dreieinigkeit. Aber dieser Punkt ist Petrus vor allem wichtig. Du hast nicht nur Geld zurückbehalten, sagt er, sondern du hast versucht, Gott zu täuschen und seine Gemeinde. Du hast etwas vorgespielt, was nicht der Wahrheit entsprach. Du hast ein Opfer vorgegaukelt, das nicht mit der Haltung deines Herzens übereinstimmt. Du wolltest als jemand dastehen, der seinen ganzen Acker für Jesus hergibt. Aber in Wirklichkeit hast du dich doch an einen Teil des Geldes im Inneren festgeklammert und wolltest nicht loslassen. Du wolltest ein Image haben, das durch dein Leben nicht abgedeckt ist. Und liebe Gemeinde, wir wissen, welches Wort der Herr Jesus Christus für diese spezielle Art von Sünde gebraucht hat. Heuchelei. Das war eine Sünde, vor der Jesus immer wieder gewarnt hat. Wir haben es ja in der Lesung eben gehört, in Matthäus 6, wo Jesus in Vers 2 gesagt hat, wenn du Almosen gibst, so sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Also Jesus sagt, ihr sollt ja Almosen geben. Aber wenn ihr das tut, dann passt auf, dass ihr nicht in eine Falle tappt, die ganz nah neben jeder guten Tat steht und die sehr schnell zuschnappen kann. Und das ist die Falle der Heuchelei. Und dabei benutzt Jesus einen Begriff aus dem Theater. Der Heuchler ist der Theaterspieler. Das ist eigentlich genau der Ausdruck, der da im Griechischen steht. Der Schauspieler. Und Jesus macht das mit einem plastischen Wort deutlich. Du sollst es nicht vor dir ausposaunen lassen. Stellen Sie sich das mal vor, da gibt einer eine gute Spende und dann schickt er jemanden mit der Posaune vor sich her, um das anzukündigen. So grotesk zeichnet Jesus das. Und damit will er sagen, im Reich Gottes, da sollen wir unsere guten Taten nicht an die große Glocke hängen. Nicht, um besonders bescheiden zu sein. Nun gut, Bescheidenheit ist auch nicht schlecht. Aber der Herr Jesus meint hier nicht den christlichen Anstand, sondern er meint etwas ganz anderes, viel, viel Wichtigeres. Das Herumposaunen ist eine ganz große Versuchung für unser Herz. Das ist die Versuchung der Heuchelei, damit wir von den anderen gesehen werden. Das heißt, wir tun das Gute nicht um Christi willen. Wir tun es nicht, um den Herrn zu ehren, sondern wir tun es um unserer selbst willen. Und genau das ist Heuchelei. Es geht um unser Motiv, es geht um unseren Beweggrund, es geht um das eigentliche Ziel, mit dem wir etwas machen. Und das durchschaut nur der Herr Jesus selbst. Und das war auch bei Ananias und Sapphira das große Problem. Sie wollten in einer anderen Art und Weise dastehen, als es von ihrem Herzen her wirklich, wirklich abgedeckt war. Und die Sache ist aufgeflogen, weil Gott dem Petrus diese Einsicht geschenkt hat. Und er hat entsprechend darauf reagiert. Und ich denke, hier dämmert uns schon, dass diese außergewöhnliche Situation aus der Apostelgeschichte uns gar nicht so fern liegt. Im Gegenteil, sie rückt uns ziemlich nahe. Und schaut mal, wir hören richtig, wie traurig Petrus über diesen Vorfall ist. Als er das zur Sprache bringt, da kanzelt er den Ananias nicht so von oben herab einfach ab, sondern man hört noch den Schmerz über dieses tragische Versagen seines Gemeindegliedes. Wenn er hier in Vers 4 sagt, hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest. Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest damit? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? So fragt er ihn, voller Schmerz, voller Traurigkeit. Und immer wenn wir jemanden von einer Sünde überführen, dann muss man uns diesen Schmerz abspüren. Und dann passiert es, Vers 5. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Von einem Moment auf den anderen. Medizinisch war das wahrscheinlich eine Art Herzstillstand. Wir würden sagen Sekundentod. Ausgelöst durch diesen Schrecken, dass seine Lüge so schnell aufgeflogen war. Ist übrigens interessant, aus dem Mittelalter gibt es einen ähnlichen, ganz außergewöhnlichen Fall um 1300 herum, als nämlich der Dekan der St. Paul's Kathedrale nach einem Konflikt mit König Edward I., der ihn wohl sehr schroff angegangen haben soll, plötzlich tot zu Boden fiel. Das ist also in den Quellen belegt, dieses Ereignis. Ganz ähnlich wie hier, aber Lukas, der das berichtet und der ja Arzt war und der immer auch ein gewisses Interesse an den medizinischen Details hat, Lukas hebt etwas ganz anderes hervor. Er macht deutlich, hier passiert das Gericht Gottes in dieser Situation. Und viele Ausleger haben das einfach nicht ertragen können und haben versucht, das irgendwie wegzudeuten. Aber es lässt sich nicht wegdeuten. Hier passiert das Gericht Gottes. Petrus sagt ausdrücklich vorher, du hast den Heiligen Geist belogen, Vers 3, du hast Gott belogen, Vers 4. Und Gott reagiert in dieser Weise. Und die Reaktion der Zuschauer, die das mitbekommen, die ist entsetzt. Sie ahnen etwas von der Heiligkeit und von dem Ernst Gottes. Hier steht, es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Wenn da nur ein medizinischer Notfall passiert, wäre gut, dann hätten alle gesagt, Mensch, wie schlimm, aber sie wären zur Tagesordnung übergegangen. Aber sie ahnten, hier war mehr. Hier passierte nicht einfach ein medizinischer Sekundentod, sondern hier griff der heilige, allmächtige Gott in einer dramatischen Weise ein, wie man sich das nicht vorstellen konnte. Es stockt einem wirklich der Atem, wie knapp und schnörkellos Lukas, der Arzt, das hier erzählt. Aber Lukas will eben kein Idealbild der Urgemeinde malen. Lukas will sagen, wie es wirklich gewesen ist. Er ist ein ernstzunehmender Historiker. Und er ist ein Prediger. Er will uns eine Hilfe geben, um unsere Situation zu bestehen. Und damit wir mit dem Feind im eigenen Haus, mit dem Problem der Sünde richtig umgehen, liebe Geschwister. Und die erste Botschaft, die uns aus diesen Zeilen entgegenklingt, lautet, nehmt die Sünde ernst. Das ist der erste Punkt, wenn Sie mitschreiben. Erstens, nehmt die Sünde ernst. Wir mit unseren harmlosen Vorstellungen, wir hätten uns einen ganz anderen Vorgang dieser Ereignisse ausdenken können. Ja, der Petrus führt mal ein vertrauliches Gespräch mit dem Ehepaar. Sagt, liebe Ananias, liebe Saphira, wir sind ja dankbar, dass ihr überhaupt was spendet für die Gemeinde. Aber schaut mal, das war nicht ganz richtig. Ihr hättet es wenigstens sagen sollen. Guckt nächstes Mal genauer hin, überlegt euch das gut. Und jetzt weiter. So hätten wir es uns vorstellen können. Aber die Ereignisse jenes Tages sprechen eine ganz andere Sprache. Seht, wie ernst Gott die Sünde nimmt, sagt uns das. Und wenn Gott die Sünde ernst nimmt, dann müssen wir sie erst recht ernst nehmen. Natürlich hat Gott nur in Ausnahmefällen in dieser Weise reagiert, nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Aber gleich hier am Anfang macht er dieser noch jungen Gemeinde durch diese Demonstration seines Gerichtes etwas ganz Entscheidendes klar. Er sagt, fangt bloß nicht an, die Sünde zu unterschätzen in eurer Gemeinde. Fangt bloß nicht an, die schädliche, zerstörerische Wirkung der Sünde für die Gemeinde Jesu Christi zu unterschätzen. Das macht er hier deutlich, gleich am Anfang. Und natürlich hat dieses innergemeindliche Erdbeben auch einen aufrüttelnden Hinweis für die Nichtchristen gehabt. Das wird in Vers 11 nochmal deutlich. Für die Gemeinde und für alle, die es hörten, war es aufrüttelnd. Den Nichtchristen machte das deutlich, die Gemeinde ist kein harmloser Kuschelclub. Es kann auch gefährlich dieser Gemeinde zu nahe zu kommen. Die Gemeinde ist nicht einfach nur eine harmlose Wohltätigkeitsorganisation. Nehmt die Gemeinde ernst. Natürlich sollen wir als Gemeinde nicht nur das ausstrahlen. Die Bibel sagt auch, dass wir Liebe und Freundlichkeit ausstrahlen sollen und dass die Menschen sich bei uns gut angenommen fühlen sollen. Also wir sollen als Gemeinde nicht schroff und gefährlich nach außen wirken. Aber bitte auch nicht harmlos. Der Ernst des heiligen Gottes, der unser König ist, der muss auch in der Gemeinde erkennbar sein. Aber zunächst mal, wie gesagt, richtet sich diese Mahnung hier nach innen. Unterschätzt nicht die Wirkung von Schuld. Denn daran, wie ernst ihr die Sünde nehmt, kann man auch sehen, wie ernst ihr Gott nehmt. Natürlich im evangelistischen Zusammenhang, liebe Mitchristen, da ist uns das alles klar, da wissen wir das. Das Hauptproblem des Nichtchristen ist seine Schuld vor Gott. Das stimmt auch. Und so hat es Petrus ja in den Predigten ab Apostelgeschichte 2 auch immer wieder gesagt. Er hat ja auch evangelisiert. Und wenn einer dann zu Jesus Christus als seinem Herrn und Retter sich bekehrt, wenn er ihn anruft und seine Sünde bekennt, dann wird ihm die Sünde vergeben und dann ist er Kind Gottes, dann ist er gerecht gesprochen, dann ist er Bürger des Himmels, dann muss er keine Angst mehr haben. Das ist alles wahr. Aber damit ist das Thema Sünde für die Christen noch nicht abgeschlossen. auch als Kinder Gottes, auch als Bürger des Himmels, haben wir noch mit Sünde zu kämpfen. Da geht's dann nicht mehr um die Frage Himmel oder Hölle, sondern da geht's um die Frage des geistlichen Wachstums. Da geht's dann um die Frage der Heiligung. Martin Luther hat das in Anlehnung an Paulus so schön gesagt. Er hat gesagt, der alte Adam in uns Christen, der muss täglich ersäuft werden. Und er hat hinzugefügt, und das Biest kann schwimmen. Und das Biest kann schwimmen. Also wir haben als Christen auch noch mit der Sünde zu kämpfen. Und darum hat ja der Herr Jesus die Christen zu beten gelehrt, vergib uns unsere Schuld. So wie wir ums tägliche Brot bitten, bitten wir um die Vergebung unserer Schuld. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, waren Ananias und Sapphira wirklich Christen? Waren sie wirklich Christen oder waren sie nur Gemeindemitglieder? Wir sehen denen natürlich nicht ins Herz. Aber es gibt manche Hinweise, die den Schluss nahelegen, dass sie echte Christen waren. Und viele Ausleger betonen das auch, obwohl sie in diese Schuld fielen. Sie gehörten zu der Menge der Gläubigen, von denen Kapitel 4, Vers 32 spricht. Sie kamen also aus dieser Menge der Gläubigen. Sie haben offensichtlich eine Beziehung zum Heiligen Geist, sonst könnten sie ihn nicht belügen. Vers 3. Es wird an keiner Stelle die Echtheit ihrer Bekehrung in Frage gestellt. Und im Übrigen wären sie nicht die einzigen Christen des ersten Jahrhunderts, deren Sünde Gott mit dem Tod beantwortete. Ich nenne Ihnen nur einen Beleg, und zwar 1. Korinther 11. In 1. Korinther 11, da schreibt Paulus der Gemeinde, die eine ungehorsame Abendmahlspraxis hatte, die das Abendmahl auf die leichte Schulter nahm. Da sagt er zu denen in Vers 30, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind gestorben. Aufgrund dieser ungehorsamen Abendmahlspraxis. Und dann fügt er hinzu, wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verdammt werden. Also offensichtlich war das auch in Korinth passiert, dass einige Leute starben, weil sie ungehorsam sich verhielten im Hinblick auf das Abendmahl. Also das kann auch Christen passieren. Und in beiden Fällen, 1. Korinther 11 und Apostelgeschichte 5, ist nicht gesagt, dass die Gestorbenen damit ihre Gotteskindschaft oder ihr ewiges Heil verloren hätten. Wir können also das nicht mit letzter Gewissheit sagen, ob sie nur Mitläufer in der Gemeinde waren oder ob sie echte Christen waren. Aber das wissen wir mit Sicherheit aus der Bibel, dass auch echte Christen noch mit dem Problem der Sünde zu kämpfen haben und das ernst nehmen müssen. Und darum ist der Umgang mit Sünde innerhalb der Gemeinde ein wichtiges Thema. Dafür steht Apostelgeschichte 5. So hat es doch auch der erste Johannesbrief gesagt, der sich an Christen wendet. Und da schreibt der Apostel in Kapitel 1, Vers 7, wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, wir Christen haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und Paulus schreibt das ganz ähnlich in Römer 7. Das Gute, was ich will, das tue ich so oft nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das Problem der Sünde auch bei Christen. Und deswegen müssen wir diesen Feind im eigenen Hause ernst nehmen, liebe Geschwister. Weil es sich gegen Gott und gegen Gottes Ehre richtet, wenn wir sündigen. Weil es ihn betrübt. Weil es unser geistliches Wachstum behindert. Weil es den Gemeindebau untergräbt. Und weil es unser Zeugnis gegenüber den Nichtchristen schwer belastet. Also lasst auch uns erschrecken. Lasst auch uns erschrecken über das, was hier mit Ananias und Sapphira passiert. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Das ist die erste Lektion. Nehmt die Sünde ernst. Und daraus folgt dann eine zweite Lektion, die uns gewissermaßen aus Jerusalem herüberschallt. Und diese zweite Lektion lautet, deckt die Sünde auf. Das ist das Zweite, deckt die Sünde auf. Genau das macht ja Petrus hier mit der Vollmacht, die ihm Jesus in dieser Situation gibt. Er klärt das auf in Vers 3 und 4. Er sagt, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast und etwas vom Geld zurückbehalten? Und dann am Ende von Vers 4, warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast Gott belogen, du hast den lebendigen Gott belogen. Und dann folgt, nachdem Ananias gestorben ist, eine zügige Beerdigung. Die kommen rein, die jungen Männer, und tragen ihn raus. Zum einen ist das möglicherweise auf die klimatischen Bedingungen zurückzuführen, weil es sehr heiß war. Hat man immer versucht, schnell zu beerdigen. Aber es kann auch noch was anderes dahinter stehen, weil es sich hier um eine Gottesstrafe handelt. War auch kein, ich sage einmal, ehrendes Bestattungsritual vorgesehen. Und im Alten Testament in 5. Mose 21 steht über einen, der nach einem Gottesurteil stirbt, du sollst ihn am selben Tage begraben. 5. Mose 21. Also diese Eile muss nicht unbedingt nur durch das Wetter hervorgerufen worden sein, sondern auch durch die Tatsache, dass es hier um eine Gottesstrafe handelte, die unmittelbar zu diesem Tode führt. Jedenfalls wird er schnell begraben. Und dann 3 Stunden später betritt seine Frau Saphira die Szene. Die ahnt noch nicht, was passiert ist, die hat es noch nicht mitbekommen. Und Petrus gibt ihr mit seiner Frage noch eine Chance. Schauen Sie in Vers 8. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis bezahlt? Das war eine offensichtliche Einladung, umzukehren. Er hat sie extra nochmal konfrontiert damit. Und was macht Saphira? Sie hält trotzig an ihrer Sünde fest. Sie sagt einfach nur, ja, für diesen Preis. Sie lässt sich nicht erweichen, lässt sich nicht erschüttern. So geht das. Und dann wieder diese traurige Rückfrage des Apostels, genauso schon, wie er ihren Mann gefragt hat in Vers 9. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ganz nüchtern, ganz direkt hat Petrus dieses Problem der Sünde aufgedeckt. Er hat gesagt, es ist der Satan, der dahinter steckt. Er ist der Animateur der Sünde. Der Satan hat dein Herz erfüllt. Und liebe Leute, es ist durchaus möglich, dass auch Christen noch vom Teufel beeinflusst werden. Das macht das ganze Neue Testament deutlich. Christen können nicht mehr vom Teufel besessen werden, weil ja Christus uns besitzt. Aber sie können vom Teufel beeinflusst werden. Und deswegen sagt ja Petrus dann später auch in seinem Brief in 1. Petrus 5, Abvers 8, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und will euch verschlingen. Und darum widersteht dem im Glauben. Der Teufel kann auch noch Christen angreifen. Und darum sagt Paulus das ja auch in Epheser 6, Vers 12. Wir haben eben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern wir werden angegriffen von den Bataillonen des Teufels, von der Welt der Dämonen. So sagt es Paulus in Epheser 6, Vers 12. Das ist die ganze Wahrheit. Und darum bleibt uns nur, uns immer wieder zu Christus zu flüchten. Wir sollen nicht gegen die Dämonen kämpfen, aber wir sollen uns zu Christus flüchten. Also, der Teufel ist der Animateur der Sünde. Und Petrus deckt hier auch auf, wo der Ort der Sünde ist. Er sagt das zweimal in Vers 3 und in Vers 4. Dein Herz ist die Problemzone deines Lebens. Dein Herz ist die Problemzone deines Lebens. Da geschieht das. Da wirst du weggezogen. Da triffst du die Entscheidung deines Lebens. Da regiert dein Neid. Da regiert dein Stolz. Es ist dein Herz und Petrus deckt das auf. Und er deckt das Wesen der Sünde auf. Er sagt, es richtet sich gegen Gott. Es richtet sich gegen den lebendigen Gott, den hast du betrogen. Und dann setzt er noch eins drauf in Vers 9 und er sagt, ihr habt den Geist des Herrn versucht. Das heißt, ihr habt ausgetestet, Ananias und Saphira, ihr habt ausgetestet, wie weit ihr gehen könnt, ohne dass Gott dazwischen haut. Ihr habt es drauf angelegt. Ihr habt gesagt, wie weit können wir sündigen, ohne dass Gott eingreift. Ein Spiel mit dem Feuer. Und so deckt Petrus das auf. Er deckt das auf, um Ananias und Saphira zu überführen. Aber Petrus deckt das auch auf, um die übrige Gemeinde zu warnen. Um zu sagen, Leute, widersteht dem Animateur der Sünde, dem Teufel. Und achtet auf euer Herz. Das ist die Problemzone eurer Existenz. Und bedenkt, dass jede Sünde sich gegen euren Herrn richtet. Der Unterschied zwischen uns und Petrus ist nur der, wir können nicht hinter die Kulissen schauen. Wie Petrus in dieser Ausnahmesituation. Wir können nicht durch übernatürliches Wissen bestimmte Sünden enttarnen. Wir betreiben keine christliche Hellseherei, wie das manche Charismatiker ja behaupten zu können. Aber wie deckt Jesus im Leben unserer Gemeinde Sünde auf? Er macht es durch sein Wort. So deckt der Heilige Geist heute Sünde auf. Hier durch das Wort Gottes im Hebräerbrief Kapitel 4. hat Gott das extra nochmal gesagt. Er hat gesagt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Das heißt, das Wort Gottes deckt unsere Schuld auf. Und das Wort Gottes will erstmal die Schuld in meinem eigenen Leben aufdecken. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich die Predigt höre, dass ich mich immer wieder ehrlich frage, Herr, was willst du aufdecken in meinem Leben? Wo hat sich Sünde eingeschlichen? Möglicherweise auch Sünde, die schon längst zur Gewohnheit geworden ist. Herr, deck es auf in meinem Leben. Das sollte immer wieder unser Gebet sein. Und wenn wir andere das Wort Gottes lehren und es weitergeben, dann kann dieses Wort Gottes auch im Leben unserer Mitchristen Sünde aufdecken. Dass sie sich plötzlich von einer Aussage der Heiligen Schrift direkt vor Gott gestellt sehen und sagen, genau das ist das Problem. Genau so denke ich. Genau so handle ich. Herr, vergib mir. Und schließlich kann es auch immer wieder sein, wenn wir konkret Sünde im Leben von Mitchristen sehen, dass wir diese behutsam aufdecken. Natürlich ist das eine heikle Sache, die viel Fingerspitzengefühl und viel Liebe erfordert. Und die Gaben sind da auch sicherlich unterschiedlich verteilt. Und es kann nicht jeder mit jedem in der gleichen Weise gut reden. Und wir sind auch nicht apostolisch wie Petrus, dass wir so ein öffentliches Wort der Klarstellung einfach über einen Menschen mal so sagen können. Und wir haben auch keine übernatürlichen Informationen wie Petrus. Manches bleibt unseren Blicken auch einfach verborgen. Und das können wir dann auch getrost überlassen dem Herrn. Bonhoeffer hat vom Segen der Verborgenheit geredet. Und ich denke, wir können froh sein, dass wir manches an Sünde gar nicht wissen, was im Herzen der anderen ist. Und wir sollen uns auch erst recht nicht bespitzeln als Christen untereinander, wie bei der Telekom. Und wir sollen uns nicht untereinander beargwöhnen und lauern auf die Sünden des anderen. Das nicht. Aber wenn ich etwas erkannt habe und Gott mir grünes Licht gibt, dann muss ich das dem anderen auch sagen. Und ich darf ihm das dann nicht einfach so um die Ohren hauen wie einen nassen Waschlappen. Ich muss es dann im Gebet auch vorbereiten, damit ich die richtige, liebevolle Art habe, es ihm zu sagen. Und ich muss das, was ich sage, dann auch auf das Wort Gottes stützen und nicht auf irgendwelche subjektiven Eindrücke. Und dann ist es wichtig, dass wir unter vier Augen sprechen, sodass der andere auch sein Gesicht wahren kann. Und in vielen Situationen wird es sicher richtig sein, einen Ältesten oder den Pastor einzubeziehen. Wir haben ohnehin Schweigepflicht. Und zu sagen, sprechen Sie mal mit dem oder mit jener. Das hat nichts mit Petzen zu tun. Es kommt auf die Haltung unseres Herzens an und dass wir mit großer Behutsamkeit in diesen Dingen handeln. Dass nicht ein Klima des Überwachens und des gegenseitigen Misstrauens entsteht. Allerdings, manche Sachen müssen auch in der Gemeinde Öffentlichkeit geklärt werden, wenn sie in der Gemeinde Öffentlichkeit passiert sind. Also zum Beispiel, wenn jemand öffentliche Irrlehre verbreitet hat, dann muss das auch öffentlich klargestellt werden. John Stott hat das gut ausgedrückt. Er sagt, es ist eine gute Regel in der Gemeinde, dass geheime Sünden im Verborgenen behandelt werden. Also im Kämmerlein unter vier Augen. Und nur öffentliche Sünden auch eine öffentliche Reaktion erfahren. Also Dinge, die an der Öffentlichkeit liegen und die zu klären sind. Und da ist es wichtig, liebe Mitchristen, dass wir eine Haltung haben, wie sie hier bei Petrus deutlich wird. Eine Haltung, bei der auch der Schmerz deutlich wird, wenn wir über Sünde reden müssen. Dass wir das nicht selbstgerecht machen. Ich muss immer noch dran denken an den alten, erfahrenen Seelsorger, der uns Studenten das immer wieder gesagt hat. Er hat gesagt, ihr müsst euch mit auf die Sünderbank setzen. Wenn ihr wirklich Beichte hören wollt, dann müsst ihr euch selber mit auf die Sünderbank setzen. Ihr müsst wissen, ihr lebt auch nur davon, dass der Herr Jesus euch vergeben habt. Und eure Sünde ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so drastisch. Aber ihr braucht genauso und keinen Deut weniger, dass der Herr Jesus für euch gestorben ist. Und nur wenn ihr euch in dieser Weise mit auf die Sünderbank setzt, werden Menschen auch das Vertrauen haben, bei euch zu beichten. Und das wollen wir bedenken, diese Haltung des Mitleidens und der Trauer. Also, das ist die zweite Botschaft, die uns hier aus Jerusalem zugerufen wird. Deckt die Sünde auf. Und dann Wenn das geschehen ist, dann soll am Schluss noch der dritte Schritt folgen, den ich hier noch kurz darstellen will und darstellen muss, weil es einfach hier dazugehört. Der dritte Schritt lautet dann, räumt die Sünde aus. Also nehmt die Sünde ernst, deckt die Sünde auf und schließlich am Ende räumt die Sünde aus. Die Art und Weise, wie das bei Ananias und Sapphira passierte, die war auch damals schon die Ausnahme. Das war damals nicht die Regel, dass Sünde dadurch in der Gemeinde geklärt wurde, dass die Sünder auf dem Friedhof landeten. Das ging ja wirklich schnell. Aber wichtig war hier, dass ihre Schuld aufgedeckt wurde und im grellen Licht der Gemeindeöffentlichkeit klar war, was die Gemeinde darüber dachte. Und ihr abschreckendes Beispiel konnte nun als heilsame Warnung auch für viele andere noch gelten. Ja, in Vers 5 und Vers 10, es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Und liebe Geschwister, überlegt euch das doch mal. Ich bin sicher, dass durch diesen Vorfall viele andere Christen wachgerüttelt worden sind. Dass sie sich plötzlich gefragt haben, Menschenskinder, wie sieht denn das mit meiner inneren Haltung aus? Könnte es passieren, dass es mir mal ähnlich geht wie Ananias und Sapphira? Gibt es auch in meinem Leben Halbheiten? Gibt es auch in meinem Leben Kompromisse, faule Kompromisse? Ist es auch in meinem Leben alles andere wichtiger als Gott und seine Gemeinde und der Dienst für Christus? Habe ich auch in meinem Herzen diesen Hang zur Heuchelei? Was steckt alles in meinem Herzen? Herr, mach es mir klar, mach es mir rechtzeitig klar. Ich denke, diese traurige Situation hat bestimmt viele Menschen ins Gebet getrieben und zur Selbstprüfung im Angesicht des Wortes Gottes getrieben. Und da ist bestimmt manche stille Seelsorge danach geschehen. Und es ist bestimmt manches aufgedeckt und manches ausgeräumt worden. Wohlgemerkt, die Art und Weise, das war damals schon die Ausnahme. Aber zu allen anderen Zeiten auch darf die Gemeinde Jesu erkannte Sünde in ihren eigenen Reihen nicht einfach unbehandelt stehen lassen. Sie darf erkannte Sünde nicht einfach gewähren lassen. Und das ist natürlich in erster Linie die Verantwortung der Ältesten. Aber die übrige Gemeinde hat die Ältesten dabei zu stärken und zu unterstützen. Und später hat dann Petrus in seinem ersten Brief geschrieben, er hat bestimmt an diese Situation auch gedacht. 1. Petrus 4, Vers 17, das Gericht muss beginnen am Hause des Herrn. 1. Petrus 4, Vers 17, das Gericht muss beginnen am Hause des Herrn. Das ist unsere Verantwortung, räumt die Sünde aus. Das gilt bis heute. Und das Prinzip, das dahinter steht, heißt einfach Gemeindezucht. Was Lukas hier berichtet, das ist eine dramatische Form von Gemeindezucht. Aber auch für die normale Gemeindezucht finden wir in der Bibel manche Hinweise. Es gibt kein Formular, kein systematisches Formular in der Bibel, das sagt, bei Gemeindezucht muss es immer so und so ablaufen. Aber wir haben viele, viele einzelne Hinweise, zum Beispiel auch in Matthäus 18 von dem Herrn Jesus. Und natürlich ist die beste und einfachste Form, Sünde auszuräumen, die, dass einem Menschen das klar wird, dass er die Schuld vor Christus bekennt, dass er um Vergebung bittet, dass er sich von dieser Sünde abwendet. Und diesem Ziel dient ja alle Verkündigung, diesem Ziel dient ja die Seelsorge, diesem Ziel dient die Gemeindezucht, dass einer seine Sünde erkennt, dass er sie vor Christus bekennt und dass er sich von diesem, was Christus ihm als Sünde gezeigt hat, dann auch trennt und sagt, ich bin bereit, das loszulassen um Christi willen. Das ist der einfachste, der schönste, der normalste Weg. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, heißt es im ersten Johannesbrief. Und im Psalm 103, in Vers 11 und 12, steht das dann so wunderbar, dass Gott unsere Sünden nimmt und sie wirklich ins äußerste Meer davon wirft. Psalm 103, Vers 11, so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Und so fern der Morgen ist vom Abend, also der Osten vom Westen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Das ist das Schönste. Es gibt Vergebung, durchgreifende Vergebung und dann ist alles wieder gut. Das ist der einfachste und der schönste Weg und den will Gott uns allen immer wieder schenken und anbieten. Aber was ist, wenn einer sich vom Wort Gottes nicht überführen lässt? Dann ist es wichtig, das Gespräch zu suchen unter vier Augen zunächst und dann kann man einen weiteren hinzuziehen, der mit zu überzeugen helfen soll. Und wenn der Angesprochene dann trotzdem an seiner Sünde festhält und keine Bereitschaft zur Umkehr zeigt, dann ist der nächste Schritt, der so angedeutet ist in der Bibel und der sich in der Geschichte der Gemeinde Jesu immer wieder bewährt hat, dass man ihn zunächst von der Abendmahlsgemeinschaft ausschließt. Das ist dann der nächste Schritt. Das Mahl des Herrn ist ein Mahl für Sünder, sonst könnte keiner von uns kommen, aber es ist ein Mahl für bußfertige Sünder. Und wenn jemand vom Abendmahl ausgeschlossen wird, ist das Ziel ja nicht, ihn fertig zu machen, sondern ihn zum Nachdenken zu bringen, ihn zur Umkehr zu reizen, zu gewinnen, ihn zu locken, ihm zu sagen, bedenke das, was du tust, nach unserer Gewissensentscheidung vor dem Wort Gottes so nicht stehen bleiben kann. Komm zurück! Bei Ananias und Sapphira ist es leider nicht dazu gekommen. Aber ich bin sicher, dass ihr Fall manchem innerhalb und außerhalb der Gemeinde einen ganz heilsamen Schrecken eingejagt hat. Hier in Vers 11 steht es dann am Ende. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Ich komme zum Schluss. Liebe Geschwister, auch uns hier in Hannover hat der Herr Jesus Christus dieses Wort geschenkt. Diese 11 Verse. Und er hat es uns heute im Rahmen unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte präsentiert. Er hat uns gewissermaßen mit der Nase draufgestoßen, damit wir etwas mitbekommen von diesem Erschrecken, das hier deutlich wird. Und damit wir in unserer Gemeinde und in unserem persönlichen Leben mit dem Problem der Sünde nicht leichtfertig umgehen. Dass wir diesem Feind im eigenen Haus nicht naiv gegenübertreten, sondern mit einem sensiblen Gewissen. Und darum lasst uns diese drei Botschaften festhalten, die von jenem Tag damals in Jerusalem zu uns herüberklingen. Das erste, nehmt die Sünde ernst. Denn die Sünde richtet sich immer gegen Gott selbst. Und hier bei Ananias und Sapphira war es besonders die Sünde der Heuchelei, des Vorwandes, etwas darzustellen, was im Herzen nicht abgedeckt war. Und dann das zweite, deckt die Sünde auf. Wir haben nicht diese übernatürlichen Informationen wie Petrus in der Situation. Und wir sollen uns, ich sagte das erst recht, nicht bespitzeln und beargwöhnen. Aber dort, wo Gottes Wort uns auf bestimmte Dinge stößt, da sollen wir behutsam und liebevoll da herangehen. Und da sollen wir mutig und eindeutig handeln. Und dann gilt eben auch dieses dritte, räumt die Sünde aus. Das ist nötig. Einmal um derer Willen, die jetzt unmittelbar betroffen sind, dass sie ernst genommen werden in ihrer Sünde und dass sie voller Klarheit haben, was das Wort Gottes darüber sagt. Aber es ist auch wichtig um der Ehre des Herrn Jesus Willen. Es geht ja schließlich um die Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Wir wollen doch zu seiner Ehre leben. Wir wollen ihm von Herzen dienen. Und oftmals gebraucht unser Herr dann gerade diese Zeiten der Reinigung und der Klärung, um seine Gemeinde voranzubringen. Das ist so, als wenn man einen Baum beschneidet, damit er dann danach umso besser und umso stärker weiter wachsen kann, nachdem er beschnitten ist. Und so war es auch nach diesem schrecklichen Zwischenfall mit Ananias und Sapphira. Erst kam das große Erschrecken. Und danach, nur 3 Verse danach, lesen wir: Es wuchs aber die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen. Verstehen Sie? Das war die Folge. Erst ein klares Handeln gegenüber der Sünde. Und dann schenkte der Herr einen weiteren Aufbruch. Und möge unser Herr das doch auch hier in Hannover schenken, dass die Zahl derer wächst, die an den Herrn glauben. Eine Menge Männer und Frauen. Amen.